Liebe Freunde, ein deutscher Bischof, der fliegt zum ersten Mal nach Amerika. Und vor der Abreise, da warnen ihn seine Freunde vor den amerikanischen Journalisten. Und sagen, pass auf, die Journalisten dort, die stürzen sich auf dich drauf und die drehen dir das Wort im Mund rum. Also am besten, du stellst dich ganz naiv und sagst möglichst wenig. Als der Bischof auf dem Flughafen in New York ankommt, ist es genau wie seine Freunde ihm gesagt haben. Die Reporter stürzen sich auf ihn drauf, stellen ihm tausende Fragen. Einer fragt ihn zum Beispiel, Herr Bischof, werden Sie ja auch ein Nachtlokal besuchen? In dem Moment fällt dem Bischof die Warnung seiner Freunde ein. Er setzt also sein naivstes Gesicht auf und fragt zurück, gibt es denn hier Nachtlokale? Daraufhin steht in der Abendausgabe der New Yorker Zeitung, erste Frage des deutschen Bischofs bei Betreten des Flughafens, gibt es hier Nachtlokale? Der Bischof hatte diese Frage tatsächlich wirklich so gestellt. Aber so aus dem Zusammenhang in der Zeitung, aus dem Zusammenhang gerissen, ergibt das über den Mann ja ein ganz falsches Bild. Und so kann das auch passieren, wenn man einzelne Worte aus der Bibel aus dem Zusammenhang rausnimmt. Da kann auch ein ganz falscher Eindruck entstehen. Also ich zum Beispiel möchte heute über ein Wort reden aus der Bibel, das heißt, keinem von uns ist Gott fern. Das ist ein kurzer Satz aus einer langen Predigt, die hat der Paulus mal gehalten, steht Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 27. Der Satz ist goldrichtig. Aber so aus dem Zusammenhang genommen, nur da kann man den auch total falsch verstehen. Also so für sich genommen ist das ja eine ganz schwammige Aussage. Und um das zu unterschreiben, da muss man nicht unbedingt Christ sein. Keinem von uns ist Gott fern. Das kann jeder einigermaßen religiös eingestellte Mensch unterschreiben. Jeder Buddhist und jeder Pantheist. Jeder New Age Anhänger so nach dem Motto, Gott ist überall. Der steckt im Atomkern und dem Apfelkern, also in der Natur und im Kern meiner Seele. Gott ist in allen Dingen, aber Gott ist keine Person. Aber so allgemein redet Paulus, der diesen Satz gesagt hat, von Gott nicht. Sondern wenn der von Gott redet, redet er von einer Person. Von Gottes Sohn. Er redet von Jesus. Das ist sein Thema. Jesus, das ist der springende Punkt, um den es beim christlichen Glauben geht. In Jesus hat Gott seine Liebe auf den Punkt gebracht. Und seitdem muss jeder, der von Gott redet, von Jesus reden. Sonst redet er am Thema vorbei. Ich möchte also über diesen Satz aus der Bibel reden. Und damit ich nicht am Thema vorbei rede, da muss ich euch jetzt mal über den Zusammenhang informieren. Ich habe schon erwähnt, der Satz wurde gesagt vom Apostel Paulus, den habe ich euch ja gestern vorgestellt. Und das ist der Mann, der das Christentum nach Europa gebracht hat. Und als er im damaligen Zentrum Europas, in der Hauptstadt, in Athen gepredigt hat, da hat er diesen Satz gesagt. Jetzt muss ich euch erstmal die Situation im damaligen Athen schildern. Während unsere Vorfahren, die alten Germanen, noch in Miniröcken aus Bärenfell durchs Unterholz krochen und Heidelbeeren sammelten und noch gar nicht auf der Bühne der Geschichte erschienen waren, da hatten die alten Griechen schon eine lange und glanzvolle Geschichte hinter sich. Also es hat wohl selten einen Platz auf der Erde gegeben, wo so viele Geisteshelden versammelt gewesen sind wie in dieser Stadt Athen. Selten sind so viele Denker und Dichter und Philosophen und was weiß ich alles auf einem Haufen zusammen gewesen. Ihr habt sicher schon solche Namen gehört wie Sokrates oder Sophokles oder Plato und so weiter. Und selbst wenn ihr das nie gehört habt, wenn ihr eine x-beliebige Tageszeitung aufschlagt, da könnt ihr sehen, wie die meisten Begriffe unserer modernen Sprache von A bis Z, von Atom bis Zoologie, die stammen alle aus der griechischen Sprache. Physik, Politik, Musik, Mathematik und so weiter. Aber die Griechen, das waren nicht nur Asse auf dem Gebiet des Geistes, sondern auch auf anderen Gebieten. Die haben die Olympiade erfunden und die klassische Kunst. In Athen, da steht zum Beispiel der berühmte Parthenon-Tempel mit 98 schlanken Marmorsäulen. Also im Vergleich zu diesem Bauwerk, da ist dieses Zelt wirklich nicht weiter wie eine kleine Gartenlaube. In Athen ist jeder Balkon, jeder Türgriff ein Kunstwerk. Und in dieses Eldorado der Schönheit, der Denker, der Philosophen und der Dichter, da will Paulus seine Botschaft bringen. Er unternimmt zunächst mal einen Spaziergang durch die Stadt und je mehr er das tut, umso mehr kommt er in Wut. Und zwar foppt er sich über die vielen Götterstandbilder, die da rumstehen. Dort, wo bei uns eine Litfaßsäule steht, da stand bei denen so ein Götterstandbild. Wo man auch hinspuckte, man traf auf so eine olympische Figur mit göttlich geschwungenen Waden und fein polierten Hintern aus weißem Marmor, dutzendweise an jeder Ecke wie bei uns im Museum. Und den Paulus macht das je länger, je mehr nervös. Nicht, weil die meisten oben und unten ohne waren. War ja Kunst, da darf man ja nichts dagegen sagen. Sondern, weil der Paulus einfach nicht fassen konnte, wie gebildete Menschen so primitiv sein können, wie die als kluge und tüchtige Menschen Götter anbeten können, die sie sich im eigenen Kopf ausgedacht und mit eigenen Händen gemacht haben. Solche Primitivlinge gibt es ja unter uns heutzutage genauso noch in Massen. Zum Beispiel die, die sich an ihren billig gekauften Zweitwagen so Kleeblatt von uns rankleben, weil sie denken, das schützt vor Unfall. Oder wenn sie einer höheren Gehaltsstufe angehören, dann an ihren Mercedes so Hufeisen aus Silber dran schrauben. Also bei solchen Leuten muss ja irgendwie eine Schraube nicht ganz in Ordnung sein. Auch 200 PS unter der Motorhaube können eine gewisse Leere unter der Mütze nicht ersetzen. Der Hubraum des Autos sollte den des Gehirns nie übersteigen. Man staunt ja, was sich heutzutage die Menschen alles an abergläubischen Vorstellungen leisten. Das geht ja heutzutage schon bis in die Tierwelt. Ich habe es von der Kuh gehört, also das war nicht von eurem Hof, der eben gesprochen hat. Also ich habe von einer Kuh gehört, die ist gestorben wegen Aberglaube. Die wollte nur noch 4 Plättersche Kleeblätter essen. Ist sie verhungert. Die blöde Kuh. Ich staune ja, was Menschen sich an abergläubischen Vorstellungen leisten. Und ich weiß natürlich, dass das Unglück bringt, wenn einem eine Katze, eine Schwarze, über den Weg läuft. Aber ob das Unglück bringt, hängt doch davon ab, ob man ein Mensch oder eine Maus ist. Und das Traurige ist doch, dass sich heute viele Menschen so eine Mäusegesinnung zugelegt haben, dass sie eben Angst haben vor einer schwarzen Katze oder vor Freitag am 13. Bloß beim 13. Monatsgehalt, da sind sie nicht so pingelig. Man staunt, was sich manche Leute an abergläubischen Dingen erlauben. Und wir lachen jetzt darüber, weil ich das so ein bisschen lächerlich gemacht habe. Aber Freunde, hier steckt ja eine ganz ernste Frage dahinter. Denn alles, was mit Aberglaube zu tun hat und mit Okkultismus, das hat mit dem Satan zu tun, mit dem Gegenspieler Gottes. Und es gibt ja heute viele Menschen, die spielen mit dem Feuer. Die befassen sich spielerisch mit solchen Sachen. In der Schule ist doch in der Pause Pendeln, das ist doch Freizeitbeschäftigung für Schüler und Lehrer. Das ist was ganz Normales geworden. Und viele denken, wenn man das so als Spaß mal macht, in der Schule oder bei der Geburtstagsparty, Gläser, Rücken und solches Zeug, das kann doch nichts schaden, das ist eben Spaß. Da alle diese Dinge mit dem Teufel zu tun haben, ist es deswegen kein Spaß, weil der Teufel ein völlig humorloser Typ ist. Der versteht nämlich keinen Spaß, sondern der nimmt das vollkommen ernst. Also ich will es mal an einem Beispiel zeigen. Mal angenommen, du bist Grenzsoldat und hast Wache zu halten an der Grenze. Und es wird ja langweilig und du gehst über die Grenze rüber und spazierst da ein bisschen im Nachbarland rum und wirst dort erwischt. Da kannst du da auch nicht sagen, ach, ich bin bloß aus Spaß hier. Ich wollte mal gucken, wie weit bei euch die Erdbeeren sind. Also, wenn du auf dem Gebiet des Nachbarstaates erwischt wirst, unterstehst du der Gerichtsbarkeit des Nachbarstaates. Und da interessiert es keinen Menschen, ob du aus Spaß oder Ernst dahin gegangen bist. Und so ist das mit dem Satan auch. Wenn du als ein Kind Gottes dich auf das Gebiet des Satans begibst, indem du pendelst, zum Wahrsager gehst, dich besprechen lässt, ein Amulett mit dir rumschleppst und was weiß ich alles, da begibst du dich unter die Gewalt Satans. Da brauchst du dich nicht wundern, dass du Depressionen kriegst und dass es mit deinem Glaubensleben nicht weitergeht. Und das sind ja sozusagen noch, also ich würde mal sagen, relativ harmlose Beispiele, die ich genannt habe. Es gibt ja Leute, die es noch viel, viel, viel weiter treiben. Nicht nur Leute, die den Namen Satan auf irgendein Papier mal draufschmieren, sondern die sich mit ihrem eigenen Blut dem Satan verschreiben. Es gibt ja genug Leute, die in solchen Klicken da drin leben und dann gar nicht mehr raus können und selber merken, wie sie da in den Klauen einer fremden Macht gelandet sind. Also wenn einer unter euch mit sowas zu tun hat, dann kann ich dir nur sagen, was der Jörg gesagt hat, stimmt, Jesus ist stärker. Das ist der Einzige, der ist der Einzige, der dich da rausholen kann. Und wenn du mit sowas zu tun gehabt hast in deinem Leben, im Ernst oder im Spaß, dann kann ich dir nur sagen, dann geh. Möglichst heute Abend noch zu einem Seelsorger. Wir haben genug Christen hier in diesem Zelt, die dir helfen können. Und besprich das mit einem Christen und lass dich im Namen Gottes von diesen Bindungen freisprechen. Der Paulus, der ist entsetzt über den Geisteszustand dieser gebildeten Menschen. Das waren ja damals kluge Leute, die wussten ja alle sagenhaft viel. Manche von denen haben sogar gedacht, sie wissen alles. Nur einer von denen hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das war der weise Sokrates. Ja, das war der weiseste von allen, denn einer, der weiß, dass er nichts weiß, der weiß ja immerhin mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß. Jedenfalls, die Athener, die waren so von der superschlauen Sorte, aber gerade das eine, worauf es ankommt, das Wichtigste, das wussten sie nicht. Die kennen den lebendigen Gott nicht und beten Marmorgötzen an. Die wissen nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und beten zu toter Materie. Und das nervt den Paulus. Und was den am meisten auf die Palme bringt, ist jetzt Folgendes. Bei dem Spaziergang, da sieht er nicht nur Götterstandbilder, sondern er kommt mal an eine Stelle, Da steht zwar ein Sockel, aber da steht kein Götterstandbild drauf. Der ist oben ohne, leer. Aber an dem Sockel steht ein Schild dran, für den unbekannten Gott. Und als der Paulus das liest, da haut es bei dem die Sicherung durch. Diese gebildeten Griechen, das müsst ihr euch mal vorstellen, die hatten damals in Athen alleine 3000 Götter. In einer einzigen Stadt. Also das ist noch nicht ganz so viel wie die Hindus, die der Jörg vorhin erwähnt hat, die immerhin 300 Millionen Götter haben. Also, bei so einer Versammlung habe ich das mal erzählt und da ist einer an der Stelle aufgestanden und rausgegangen. Und ich sah, dass die Mitarbeiter mit dem reden und da habe ich hinterher gesagt, warum ist denn der gegangen? Und da haben die gesagt, ja, der hat gesagt, bis dahin hätte er meiner Rede noch folgen können, aber als ich angefangen hätte, so zu übertreiben, da hätte er eben gehen müssen. Freunde, das ist keine Übertreibung, das kannst du in jedem religionsgeschichtlichen Buch nachlesen, dass die Hinduisten 300 Millionen Götter haben. Der ganze Wahnsinn dieser heidnischen Religion wird ja schon alleine an dieser einen einzigen Zahl deutlich. Die hatten damals immerhin 3000 in einer Stadt, ist ja auch nicht schlecht. Die hatten für jede Gelegenheit einen speziellen Gott. Die hatten einen Gott für den Krieg, die hatten einen Gott für die Liebe, die hatten sogar einen Gott für die Diebe. Und der Gott der Diebe war praktischerweise gleichzeitig der Gott der Zöllner und Kaufleute. Also wenn man heute durch unsere Geschäfte geht und manche Preisschilder sieht, da hat man ja den Eindruck, dieses Götterkombinat, das gibt's immer noch. In Athen hatten die also aus lauter Angst, sie könnten unter diesen vielen Göttermassen einen vergessen haben, so ein Passament aufgestellt für den unbekannten Gott, für alle Fälle. Man weiß nicht, vielleicht gibt's eben doch noch einen. Ja, Freunde, tatsächlich, es gibt noch einen. Was heißt noch? Es gibt überhaupt nur einen lebendigen Gott und das ist der Gott, von dem die Bibel redet. Und den kennt der Paulus. Aber die Athener kennen den nicht und deswegen tun dem die Athener leid. So wie mir jeder von euch leid tut, der als Atheist lebt. Was nützt euch denn eure ganze Bildung und euer ganzes Können, wenn ihr Gott nicht kennt? Was nützen euch denn alle eure Erkenntnisse, wenn euch die höchste Erkenntnis, nämlich die Gotteserkenntnis, fehlt? Also Freunde, Bildung und Wissenschaft in allen Ehren, ich sage sogar kein Wort dagegen. Ich bin selber ein sogenannter gebildeter Mensch, bilde ich mir ebenfalls ein. Ich bin auch mit Leib und Seele Wissenschaftler. Aber das alles ist doch für mein Leben nicht entscheidend. Sondern entscheidend ist, dass ich wissen kann, dass Gott mich lieb hat mit allen meinen Fehlern und Schwächen. Und dass der mich führt durch mein Leben, durch alle Höhen und Tiefen. Das Entscheidende in meinem Leben ist doch nicht, dass ich früher mal eine gelehrte Doktorarbeit geschrieben habe, sondern dass Jesus meinen Namen in das Buch des Lebens eingeschrieben hat. Das Blut von Jesus Christus macht uns rein von aller Sünde. Das ist die Eintrittskarte in das Reich Gottes. Das Entscheidende ist, dass ich erfahren habe, Gott gibt mir das, was mir keine Bildung, keine Religion, keine Philosophie und keine Wissenschaft geben kann. Nämlich Frieden mit Gott. Vergebung für meine Schuld. Eine Hoffnung, die noch über den Tod hinausreicht. Freunde, alles Wissen der Welt ist nichts gegen das Wissen, Gott ist da. Gott ist für mich da. Gott sorgt für mich. Das will Paulus den Leuten in Athen mitteilen. Die brauchten nicht noch ein paar neue Lebensweisheiten und noch ein paar neue philosophische Entwürfe, davon hatten die genug, sondern die brauchten eine Lebenshilfe. Die brauchten die Botschaft von der Liebe Gottes. Und deswegen geht Paulus auf den Marktplatz, dort, wo er die meisten Menschen treffen kann. Übrigens war ganz komisch in Athen, auf dem Marktplatz, da wimmelte das auch von der Elite der Nation, also die Professoren und die Studenten, die gingen da auf dem Marktplatz spazieren und führten da ihre philosophischen Gespräche. Die wandelten da zwischen Apfelsinenkisten und Kartoffelkisten und Selleriezöpfen hin und her und haben ihre philosophischen Probleme gewälzt. Ist ja nicht schlecht, wenn die Philosophie so einen engen Kontakt zur Marktwirtschaft hat. Ich bin schon immer der Meinung gewesen, lieber eine nichtssagende Philosophie bei vollen Apfelsinenkisten, als eine vielsagende Philosophie bei leeren Regalen. Der Paulus, der sieht nicht nur, was die dort alles auf dem Markt der Möglichkeiten anbieten, sondern er bietet jetzt dort die einzige Möglichkeit an, wie der Mensch zu Gott kommen kann. Er redet von Jesus. Aber die Athener, die nehmen den überhaupt nicht für voll. Die bezeichnen den als einen Schwätzer und eine Saatkrähe und er wäre ein kleiner Spatz. Ihr wisst doch, die Spatzen, diese Ferkel, die picken aus dem Pferdeäppel die Körner raus und die essen die dann. Und so einer bist du, sagen die zu dem. Du willst hier ein paar Weisheitskörner aufschnappen. Andere sagen, was, dieser jüdische Zwerg, der will uns hier wohl eine neue Religion beibringen. Dieser Vorwurf, der war in Athen lebensgefährlich. Der Sokrates, der ist deswegen sogar umgebracht worden. Also es gibt eine große Diskussion auf dem Marktplatz, großes Bullying. Die Sache dringt vom Marktplatz zum Rathaus. Es kommt, wie es kommen musste, so eine Art Aufruhr. Der Paulus wird verhaftet. Das heißt, verhaftet ist bitte stark ausgedrückt. Die Athener sind höfliche Menschen. Die schicken so eine Vorladung zwecks Klärung eines Sachverhaltes. Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren und wir wüssten gern, worum es sich handelt. Der Paulus muss sich also wegen seiner öffentlichen Reden auf dem Areopag verantworten. Den Areopag darfst du nicht verwechseln mit dem Hyde Park. Der Hyde Park ist eine Ecke in London, da kannst du sagen, was du willst. Und der Hyde Park, der Areopag, das war eine Stelle in Athen, da saßen welche, die bestimmten darüber, was du sagen kannst. Dort wurde festgelegt, was in dem Lande glauben und lehren und reden durfte. Also, das war so eine Art oberste Stasi-Behörde der damaligen Zeit, müsst ihr euch vorstellen. So, und vor diesem Gremium hat sich der Paulus wegen seiner Predigt zu verantworten. Er fängt seine Verteidigungsrede an, indem er den Athenern erstmal ein Kompliment macht, sagt: Ihr Männer von Athen, ich habe sehr wohl bemerkt, dass ihr die Götter hoch verehrt. Na, da reifen sich die Athener geschmeichelt die Bäuche. Das hört man ja gern, wenn einem gesagt wird, dass man ein frommer Mensch ist. Gleich im nächsten Satz geht der Paulus aber zum Angriff über und sagt: Ich bin herumspaziert, ich habe eure Heiligtümer besichtigt und da fand ich einen Altar, da stand drauf geschrieben: dem unbekannten Gott. So weit, so gut. Bis dahin wussten die das ja. Aber jetzt packt der Paulus den Stier bei den Hörnern, jetzt lässt er die Katze aus dem Sack. Und jetzt sagt er: Und diesen Gott, den ihr unwissend verehrt, den kenne ich und mit dem will ich euch jetzt bekannt machen. Und bei dem Wort unwissend, da zucken die Athener zusammen, als ob die ein Pferd getreten hätte. Das hören diese Herren, die die Bildung gepachtet und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, natürlich nicht gern, wenn ihnen so kleiner hergelaufener Straßenprediger Unwissenheit bescheinigt. Noch dazu Unwissenheit in der wichtigsten Frage des Lebens. Bevor die ihre Schrecksekunde überwunden haben und die Kinnlade wieder oben ist, bezeugt Paulus von diesem Gott viererlei. Er sagt erstens: Gott ist der Schöpfer. Also Gott ist nicht der erste Anstoß oder im Prinzip, wie das manche Philosophen meinen. Die Welt ist nicht das Machwerk einer göttlichen Produktionsgenossenschaft, wie sich das die Griechen in ihrer Religion so gedacht hatten. Die ist auch nicht ein Zufallsprodukt einer sich ständig verändernden und bewegenden Materie, wie sich das die Materialisten denken. Sondern die Welt ist von Gott geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der erste Satz der Bibel. Damit geht alles los. Und aus diesem einen Satz, dem ersten, diesem einen Gott, der alles geschaffen hat, da folgert jetzt der Paulus weiter auf die Einheit des Menschengeschlechts und sagt zu den Athenern: Alle Völker der Menschen, die auf dem Erdboden leben, sind von einem Blut. Und als er das sagt, da geht den Athenern der Hut hoch. Ihr müsst wissen, die Griechen, das waren so richtig arrogante Snobs, die waren der Meinung, alle, die Griechen sind, das sind sozusagen Übermenschen, Herrenmenschen, Herrenrasse und alles andere, was außerhalb des Griechentums ist, nur das sind eben, das nannten die so Barbaren. Also so eine Einstellung, wie es heute bei vielen in Deutschland gibt. Deutsch, 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 und wer nicht Deutsch ist, der hat eben bei uns im Lande nichts zu suchen. So, und jetzt kommt einer daher, also außerdem noch ein Ausländer, ein Jude, also ein Barbar, und der behauptet, alle Menschen wären aus einem Teig, alle Menschen hätten das gleiche Blut, alle Menschen wären Brüder. Freunde, wenn die Athener damals auf den Paulus gehört hätten, wenn Europa damals diese Botschaft der Bibel aufgenommen hätte, dann wären Millionen Menschen nicht umgekommen, dann wären Hektoliter von Blut nicht geflossen, dann hätte es viele Kriege gar nicht gegeben. Und heute ist diese Botschaft der Bibel doch aktueller als je. Die Rassenfrage ist zu einer der brennendsten Fragen der Menschheitsgeschichte geworden, des Überlebens der Menschen. Und macht uns ja inzwischen in Deutschland auch schon wieder zu schaffen. Bei uns brennen Asylantenheime deswegen, weil es Leute gibt in Deutschland, die der Meinung sind, man muss andere Leute, die eine andere Nase haben, eine andere Religion, eine andere Hautfarbe, eine andere Herkunft, die muss man eben abfackeln, weil sie nicht zu uns gehören. Das ist doch nicht nur eine politische Katastrophe, sondern das ist doch vor allem ein Widerspruch gegen Gottes Wort, gegen Gott, der alle Menschen aus einem Blut gemacht hat. Und deshalb sind nämlich Neonazismus und Rassismus an der Wurzel nur dadurch zu bekämpfen, dass die Menschen, die solche rassistischen und faschistischen Thesen vertreten, dass die Christen werden, dass die sich bekehren, dass die anfangen, auf Gott zu hören. Freunde, das wird Zeit für uns alle, für Christen und für Nichtchristen, für Fromme und für Faschisten, dass wir endlich das Wort der Bibel wieder ernst nehmen. Alle Menschen sind von einem Blut. In dieser Botschaft liegt die Rettung für den politischen Frieden unserer Welt. Und außerdem ist es auch der Weg für dich, für deinen persönlichen Frieden. Dazu lebst du nämlich, dass du Gott findest. Und das ist das Zweite, was der Paulus hier sagt. Gott wollte, dass die Menschen ihn suchen und sich bemühen, ihn zu finden. Mensch, du bist von Gott geschaffen, um ihn zu suchen. Viele Menschen, oder jeder, eigentlich jeder Mensch fragt doch irgendwann, so mein, jeder Junge fragt doch irgendwann mal, wozu bin ich denn eigentlich da? Warum bin ich denn auf dieser Erde? Was ist denn der Sinn meines Lebens hier? Was mache ich denn die paar Jahre auf diesem Planeten? Na bitte, es steht hier schwarz auf weiß. Du bist dazu da, um Gott zu suchen. Und Gott hat ja ausdrücklich in der Bibel versprochen, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich mich auch von euch finden lassen. Gott spielt doch mit uns nicht blinde Kuh. Der lässt sich doch nicht im Unklaren, ob sie ihn gibt oder nicht und wenn ja, wie man ihn finden kann. Gott lässt sich finden von jedem, denn, und jetzt kommt der Satz, von dem ich vorhin ausgegangen bin, denn keinem von uns ist Gott fern. Seit Jesus seinen Fuß auf unsere Erde gesetzt hat, da kann keiner mehr sagen, das ist alles bloß für irgendwelche religiös begabten Typen, also mir liegt Gott unendlich fern. Ich sage dir, Gott ist dir genauso nahe wie mir. Und wenn du mit ihm nichts anfangen kannst, dann liegt das doch nicht daran, dass Gott so unendlich weit von dir entfernt ist, sondern dass du dich so unendlich weit von ihm entfernt hast. Ja, dann kehr doch um. Dann komm doch zurück aus deiner Gottesferne. Seit Jesus seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, besteht die Entfernung zwischen Mensch und Gott nur noch in einem einzigen Schritt. Und das ist der Schritt der Bekehrung. Und das ist das Dritte, was der Paulus hier von Gott sagt. Er sagt, Gott fordert Bekehrung. Gott sieht über die Zeit eurer Unwissenheit weg, schwamm drüber. Aber jetzt fordert er alle Menschen überall auf, umzukehren. Hast du das mitgekriegt? Alle Menschen überall, also nicht nur die Menschen damals, sondern auch die heute, überall, also auch hier in diesem Zelt. Gott fordert Umkehr. Freunde, keiner von uns muss ohne Gott sein. Und keiner von uns muss als Atheist leben. Jeder von uns kann die Nähe Gottes erfahren. Und wenn du bis heute von Gott überhaupt nichts gewusst hast, mach doch nichts. Fängst du eben heute an oder fängst wieder an. Vor langer Zeit hat der Einstein, das große naturwissenschaftliche Genie unseres Jahrhunderts, hat eine These herausgegeben, die Menschheit braucht um zu überleben ein neues Denken. Ach, waren sie alle begeistert. Der große Einstein hat eine große Theorie aufgestellt. Wir brauchen ein neues Denken. Na, da haben wir erst ein bisschen Krieg gespielt und so. Dann schrieb der Gorbatschow sein Buch von der Perestroika. Neues Denken brauchen wir. Alle waren sie begeistert. Oh, große, große Idee von Gorbi. Neues Denken. Freunde, der Apostel Paulus, der hat vor 2000 Jahren in Athen der Elite Europas genau diese Botschaft vom neuen Denken gebracht. Neues Denken, das heißt in der biblischen Sprache Bekehrung, Umkehr, im Griechischen heißt das Sinnesänderung. Das heißt neues Denken. Und Paulus hat auch dazu gesagt, wo man das neue Denken herkriegt, nämlich von Jesus, wenn man seine Gedanken unter den Gehorsam von Jesus stellt. Aber als der Paulus von Jesus anfing, da haben die den ausgelacht. Von dem wollten sie ja nichts wissen. Uns beginnt das Lachen allmählich zu vergehen, weil wir sehen, dass die Welt, Gottes gute Schöpfung, zerstört wird, wenn die Menschen nicht umdenken und auf Gott hören. Ohne Umdenken gibt es kein Überleben. Das steht auf jeder zweiten Seite jeder x-beliebigen Tageszeitung. Ohne Umkehr, ohne Bekehrung gibt es kein ewiges Leben. Das steht aller paar Nasen in der Bibel. Was heißt Umkehr? Was heißt denn Bekehrung? In Texas erzählt man folgende Geschichte. Da war ein Mann, der ging jeden Abend in die Kneipe, band der davor sein Pferd an und trank da drin sein Whisky. Eines Tages kommt der Kneipwirt an und sieht, dass das Pferd nicht mehr vor seiner Kneipe angebunden ist, sondern gegenüber, am Pfahl bei der Kirche. Und da sagt er zu dem, hey Mister, was ist denn los, warum haben Sie Ihr Pferd da drüben angebunden? Und da sagt der Mann, naja, ich war gestern Abend in der Kapelle und da bin ich Christ geworden und habe mich bekehrt. Und jetzt habe ich die Pfähle gewechselt. Verstehst du, das ist Bekehrung, dass du die Pfähle wechselst, dass du auf die andere Straßenseite gehst, dass du den Schritt hinüber tust, dass du dein Leben an etwas anderes bindest. Jetzt war es der Alkohol und jetzt ist es Jesus. Oder jetzt war es deine Eitelkeit und jetzt ist es Jesus. Oder was es nun war. Die Pfähle gewechselt. Freunde, hier in der Bibel steht, Gott fordert alle Menschen auf, sich zu bekehren. Ich stehe heute Abend nicht als so ein Bittsteller vor euch. Ich stehe heute Abend vor euch als ein Bote Gottes, der dir eine Forderung, eine Aufforderung, eine Herausforderung zu überbringen hat. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die dir in deinem ganzen Leben begegnen kann, dass dir gesagt wird, einer, der mal tot war, ist auferstanden und sagt zu dir, komm mit und ich will dich durchs Leben führen und ins ewige Leben bringen. Und wer ohne Gott weitermacht und die Forderung Gottes, die Gott an ihn stellt, ablehnt, der hat später mal keine Entschuldigung. Und das ist nun das Vierte, was der Apostel Paulus den Athenern gesagt hat. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er die ganze Menschheit gerecht richten will, und zwar durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Das heißt, am Ende der Tage, wenn die Welt zu Ende geht, da kommt Jesus wieder zum Gericht. Das geht natürlich immer so weiter, dass jeder machen kann, was er will. Sondern in Gottes Fahrplan ist der Tag bereits festgesetzt, an dem unser Planet seine letzte Runde dreht. Und dann kommt Jesus wieder, als der Richter der Welt, sichtbar für alle. Denn Jesus ist ja nicht tot, der ist ja auferstanden, der lebt ja. Und er wird auch uns alle vom Tod auferwecken. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Verdammnis. Denke ja nicht, dass du dich, wenn du kein Christ bist, in deine Koje verkriechen kannst, wenn du tot bist, und dann hast du deine ewige Ruhe. So läuft das nicht. Die Auferstehung betrifft uns alle, Christen wie Nichtchristen, jeden Menschen. Da kannst du keine Verwesung vorschützen. Wenn die letzte Posaune ertönt, heißt es, raustreten zum Appell, antreten und bekennen, was im Leben los gewesen ist. In dem Augenblick, als der Paulus von der Auferstehung redet, da ist aber die Geduld der Athener endgültig zu Ende. Da reicht es denen, die einen, die spotten höhnisch über ihn, die anderen sagen höflich, ach Herr Paulus, vielleicht können Sie uns morgen mal ein bisschen mehr erzählen von Ihren interessanten Thesen. Und einige, die bekehren sich. Ich nehme mal an, dass heute Abend in diesem Zelt genau die gleichen drei Menschengruppen drin sind. Einige von euch, die feixen und spotten, wenn ich hier von der Auferstehung rede, für euch steht ein Extrawort in der Bibel, das heißt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Einige von euch, die Linken, winken lächelnd ab und sagen, also jeden Abend Lutheus Bekehrungsplatte, was soll es, vielleicht später mal, heute jedenfalls nicht. Die kommen dann so auf die typische intellektuelle Art, die kommen dann hinterher uns im Gespräch und sagen, also ist ja hochinteressant, was ihr hier erzählt, und müsste man mal drüber nachdenken, vielleicht können wir morgen mal uns weiter darüber unterhalten. Ja, was heißt morgen? Morgen ist vielleicht eine Täuschung. Morgen wachst du vielleicht in der Hölle auf. Die Uhr, die du an deinem Handgelenk trägst, die sagt heute. Und der Puls, der hier drinnen schlägt, der sagt heute. Und das spezielle Bibelwort, was für alle Zögerer in der Bibel drin steht, das heißt, heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann verstockt euer Herz nicht. Und einige von euch, die werden den Schritt tun, den damals auch welche gemacht haben, genau wie gestern einige, und zu Jesus kommen. Und für euch steht auch ein Extrawort in der Bibel. Und das heißt, da hat Jesus mal gesagt, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht wieder weg. Das ist nämlich ganz egal, wie du heute hier reingekommen bist und wie du angezogen bist und was du hinter dir hast und warum du hier bist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du kommst, kannst du kommen, wie du bist, und du wirst von Jesus nicht weggeschickt. Das ist eine Verheißung. Das ist ein Versprechen. Das ist das Spezialwort. So, zu welcher dieser drei Gruppen du gehörst, das entscheidest jetzt du ganz allein. Jedem ist Gott jetzt gleich nah und jeder von uns hat die gleiche Chance. Denn, so steht hier am Schluss, Gott hat jedem den Glauben angeboten. Das heißt also, glauben können kann jeder. Die Frage ist, ob du willst. Du willst doch auch sonst in deinem Leben ganz bestimmte Dinge. Wir alle wollen doch ganz bestimmte Dinge im Leben, damit eben das Leben funktioniert. Wir brauchen eine gerechte Wirtschaftsordnung, wir brauchen unbestechlichen Bürgermeister, wir brauchen mehr Geld, was weiß ich. Mehr Arbeitsplätze, aber Freunde, was wir am meisten brauchen, das ist Jesus. Weil unsere Seele sonst verhungert, trotz 365 Brotsorten. Weil unsere Seelen ohne ihn verdursten, trotz Bier und Kulmbacher. Es muss doch jeder Mensch von irgendeiner Quelle trinken. Und ich frage dich, von welcher Quelle trinkst du? Woher hast denn du deine Lebenskräfte? Du kannst doch mit allem Wasser der Philosophie gewaschen sein. Du kannst dich mit Schnaps volllaufen lassen. Du kannst deine Adern mit Drogen vollpumpen. Du kannst aus dem Ozean der Weltreligionen Weisheiten schlürfen. Du kannst aus den trüben Tümpeln der Horoskope und Wahrsager saufen. Du kannst das eiskalte Wasser des Materialismus schlucken, aber deine Seele wird dabei verdursten. Auf dem Marktplatz der Weltanschauung, da werden wir heute überschwemmt von allen möglichen Parolen, die sich uns als Heilsquellen anbieten. Jesus hat auch ein Angebot zu machen. Er sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Und damit meint Jesus, du, ich kann deinen Lebensdurst stillen. Jesus weiß doch, was an Lebensdurst in dir drin steckt. Der hat dich doch gemacht, der hat dich doch konstruiert. Der weiß doch, wonach du dich sehnst und was du brauchst. Und er sagt, genau das kann ich dir geben. Und wenn du zu mir kommst, da ist die Suche vorbei, da ist die Sucht zu Ende. Da ist die Sehnsucht am Ende. Da bist du am Ziel. Dann bist du zu Hause. Im Frieden, zufrieden. Dann hast du eine ewige Heimat. Heute Abend kannst du heimkommen, wenn du Jesus annimmst. Sag ihm doch einfach, Jesus, ich nehme dein Angebot an. Vergib mir meine Schuld und gib mir das ewige Leben. Am Ende der Bibel, im allerletzten Satz, den Jesus da sagt Jesus, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Verstehst du, das ist buchstäblich der letzte Wille von Jesus, deinen Lebensdurst löschen. Er will. Die Frage ist, ob du willst. Jetzt reden wir mit ihm. Macht der Jörg mit uns.
Das ist eine großartige Chance, die wir haben. Wir können jederzeit per Du, ohne Voranmeldung, mit der höchsten Autorität des Weltalls reden. Das können wir im Gebet machen. Das machen wir jetzt. Wir reden jetzt mit Gott und mit Jesus Christus. Gott im Himmel, wir sind dir nicht zu klein und zu gering, dass du nicht mit uns reden würdest. Und du redest nicht nur mit uns, sondern du hast schon lange ein Auge auf uns geworfen. Du hast uns sogar lieb. Du hast uns geschaffen und du willst, dass wir leben. Wir sind alle deine Wunschkinder, wie wir hier gebacken sind. Und du kennst uns sehr genau, viel genauer, als unsere Eltern uns kennen. Und unsere Freundin oder Freund uns kennt. Hab Dank, dass dir nicht egal ist, wie unser Leben weitergeht. Hab Dank, dass du einen Plan für unser Leben hast. Hab Dank, dass du genug Hoffnung für jeden von uns hast. Genug Liebe für jeden von uns. Genug Vergebung. Hab Dank, dass du dir deinen Sohn Jesus Christus vom Herzen gerissen hast. Hast ihn den furchtbar bitteren Weg bis zum Kreuz gehen lassen, damit er dort für die Sünden einer ganzen Menschheit stirbt. Und Jesus Christus, dir danke ich, danken wir von ganzem Herzen, dass du dir die Schuld einer ganzen Menschheit, auch meiner und unsere, hast zuschieben lassen, hast diesen ganzen Dreck und Müll auf dich genommen und hast unter der Last dein Leben ausgehaucht. Hab Dank, dass du uns so lieb hast, dass wir dir so viel wert sind. Und hab Dank, dass du auferstanden bist und dass du jetzt hier bist und dass du uns anrührst und uns anblickst mit Augen voller Liebe und Augen voller Hoffnung und uns einlädst zu einem Leben mit Gott, das nie wieder enden soll. Hab Dank, dass du uns ewiges Leben und ewige Gemeinschaft mit Gott schenkst. Herr, ich bitte dich jetzt besonders für die unter uns, die in einem inneren Kampf stehen, ob sie diese Einladung zu dir in ein neues Leben, ein Leben der Vergebung und der Hoffnung und der Kraft durch dich, ob sie das beginnen sollen. Und dass die Stimmen alle zum Verstummen gebracht werden in ihnen, die sie davon abhalten wollen. Hab Dank, dass du der Sieger bist. Amen. Wenn wir so die Einladung zu Jesus hören, da kann ich mir gut vorstellen, dass einige so innerlich denken, Mensch, ich habe mich doch nie nach Gott gesehnt, wie kann ich ihm jetzt unter die Augen treten? Da komme ich mir ein bisschen blöd vor. Und das kann schon sein, dass du dich noch nie nach Gott gesehnt hast, aber Tatsache ist, und das finden wir in der Bibel, dass Gott sich nach dir sehnt. Der sehnt sich brennend nach dir. Manche sagen, nun, wie kann ich denn jetzt mit dem Beten anfangen? Habe ich da noch nie gemacht. Habe noch nie mit Gott geredet. Da komme ich mir ja blöd vor, wenn ich jetzt plötzlich damit anfange. Ja, Gott hat doch schon lange zu dir geredet. Die Tatsache, dass du heute Abend hier bist und was er alles auf die Beine gestellt hat, dass du heute Abend hier bist, zeigt doch, dass da Impulse von ihm ausgegangen sind. Dass das zustande gekommen ist. Vielleicht hättest du dir gestern noch eine Birne gegriffen, wenn dir jemand vorausgesagt hätte, dass du heute Abend hier in einer Zeltkirche sitzt und gesammelt zuhörst und dir vielleicht sogar überlegst, ob du diesen Schritt zu Jesus tust. Du sagst dir vielleicht, Gott lieben, hat er noch nie einen Gedanken, sowas zu tun. Aber Gott hat dich lieb. Von dem ersten Augenblick an, als die Zelle deiner Mutter und die Zelle deines Vaters zusammenfanden und feststand, dass du unverwechselbar du bist. Da hat Gott gesagt, den habe ich lieb. Die habe ich lieb. Und das hat sich dein ganzes Leben lang nicht geändert von der Seite Gottes aus. Der hat dich lieb behalten. Und er will, dass du zu seinem Herzen findest. Und er hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, dass du den Weg zu seinem Herzen finden kannst. Die Entfernung zwischen Gott und dir ist deshalb so groß, weil du so viele Schritte in die verkehrte Richtung gemacht hast. Und da ist Jesus dir hinterhergelaufen und nun klopft er bei dir an, tippt dir auf die Schulter, fasst dich beim Arm und will dich rumdrehen und will dich zu Gott zurückbringen. Es ist die Frage, ob du das auch willst. Wenn du das willst, dann will ich dir sagen, wie dieser Kontakt zu Jesus zustande kommen kann. Du fängst an, mit ihm zu reden. Und du könntest zu ihm sagen, Jesus, ich weiß nicht allzu viel von dir, aber dass du mich liebst, das habe ich jetzt kapiert. Und ich will ein Kind Gottes werden. Und ich habe gehört, dass du am Kreuz dein Leben dafür gegeben hast, dass alles, was ich so zusammengelebt habe, gelöscht werden kann, vergeben werden kann. Und jetzt gebe ich dir mein ganzes Leben mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, mit Leib, Seele und Geist. Vergib mir bitte alles durch die Kraft deines vergossenen Blutes. Sei ab heute der Herr, ich will dir folgen, nicht mehr den alten Göttern, nicht mehr den alten Idolen, den alten Stars, die kommen und gehen wie die Jahreszeiten, dir will ich folgen. Du sollst jetzt mein Herr sein. Und jetzt mach mich anders, erneuere mich durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Es geht hier nicht um diese Worte und um diese Formulierung, aber es geht darum, dass wir im Gebet Jesus gegenüber zum Ausdruck bringen, dass wir ihm folgen wollen und nicht mehr unsere eigenen verkehrten Wege gehen. Du kannst mit ihm reden, während du jetzt auf deinem Stuhl sitzt, auf deiner Bank sitzt, draußen stehst. Du kannst das zu Hause tun. Wenn du so das zwischen dir und Jesus ausmachst, den neuen Weg beginnst, dann behalte es nicht für dich, denn Solo-Christ sollst du ja nicht werden. Du sollst ja in eine Gemeinschaft mit anderen Christen kommen, die dir helfen können, nach diesem ersten entscheidenden Schritt die anderen Schritte zu lernen, den Lebensweg zu bestehen, die dir helfen, wenn du schwach wirst und dich zurechtbringen, wenn du dich verirrst. Du kannst nachher im zweiten Teil, der nach der Segensbitte, die der Theo gleich bitten wird, dann kannst du einen Mitarbeiter von uns ansprechen, die an ihrem Namensschild erkennbar sind. Oder den Pastor Dirk Hochsprung oder den Matthias, der hier die Keyboards bedient hat. Oder den Theo oder mich oder irgendeinen Christen, den du kennst. Dann werden wir dir helfen, dann werden wir mit dir reden, dann werden wir zusammen beten und dann schauen wir in die Bibel und holen uns die Gewissheit und die Freude, dass das wirklich alles so ist und dass jetzt Frieden zwischen Gott und dir ist. Wenn du das willst.